ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Der Borretsch ist riesig geworden, blüht lila, wird umschwärmt von Bienen, die Kartoffeln blühen, was haben wir noch? Die Tomaten werden langsam rot und die rote Beete ist rausgekommen. Und die Bohnen auch. Es ist wunderbar. Es verändert sich so schnell hier in unseren Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände. Und was hier alles so passiert, das hört ihr ja alle zwei Wochen in einer neuen Folge von Alles Möhre oder was in der ARD Audiothek. Und heute haben wir auch wieder ganz viel vor mit euch, nicht wahr?
Ja, wir sind erstmal hier an den Beeten und dann geht es auch noch um Kleingärten. Wir haben nämlich eine junge Kleingärtnerin besucht, die ihren Garten mit ihrem Mann bewirtschaftet, den Garten aber noch nicht so lange haben, also beide, und noch so ein wenig am Beginn ihrer Kleingartenkarriere stehen. Und wie ist es im Kleingarten bislang gelaufen? Welche Erfolge, aber auch Niederlagen gab es bereits? Und wer hat geholfen? Dazu hört ihr dann in wenigen Minuten die Antworten auf diese Fragen. Jetzt starten wir aber erstmal an den Beeten. Wir, das sind Ralf Walter, Redakteur beim NDR Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Und wir sind natürlich nicht alleine, denn wir haben unsere Claudia Heger wieder mit dabei, unsere Gartenfreundin und Gartenexpertin.
Hallo.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Noch was ganz Kurzes zu den Kleingärten. Wir erzählen natürlich auch, welche Auflagen es gibt so ein bisschen und wie schwierig das eigentlich ist, mittlerweile an so einen Kleingarten zu kommen. Deshalb haben wir unsere eigenen Beete einfach kurzerhand hier angelegt, damit wir uns damit gar nicht rumschlagen müssen.
Genau, also wir haben es uns ein bisschen einfacher gemacht. Und nicht immer geht aber auch hier alles so, wie es geplant war. Wir haben ja hier vier Maispflanzen in den Boden gebracht. Das heißt, Claudia hat das ja gemacht. Wir haben geholfen, zugeguckt und gute Wünsche geäußert. Alles Gute auch nochmal gesagt den Pflanzen. Aber es hat nicht so richtig geholfen. Zwei Maispflanzen sind nichts geworden. Eine ist komplett weg und die andere hat so einen dicken Knubbel, die muss auch raus. Aber wir haben ja unsere Claudia und Claudia hat zwei weitere Maispflanzen mitgebracht. Und Martina, ich muss mal sagen, wenn ich die so sehe, dann würde ich auch sagen, so muss Mais aussehen, nicht?
Ich finde, so wie dieser Mais jetzt aussieht, sieht es zum Teil auch auf den Feldern in Niedersachsen aus. Also das kann ich auch als Mais erkennen. Das andere war mehr so Grashalm.
Ja, das ist ein Mais, den habe ich allerdings auch schon fertig gekauft. Der war schon vorgekeimt, ne? Also praktisch beim Profi. Und so hätte er eigentlich sein müssen, als wir ihn vor, ich weiß nicht, 6 Wochen oder so eingepflanzt haben. Bloß durch dieses kalte Frühjahr und man konnte nicht raus, ne? Und der Mais hat da also vor sich hingemickert. Und jetzt die eine Pflanze hier, die ist notreif. Ne? Die ist also 20 Zentimeter hoch, hat schon einen Kolbenansatz und Staubgefäße rausgebracht. Also da stimmt was nicht. Da wird wahrscheinlich auch nichts groß raus mehr kommen, ne?
Und an der anderen Pflanze war der Maiszünsler wahrscheinlich und eine Pflanze fehlt ganz. Haben wir irgendeine Ahnung, wo die vierte Maispflanze hin ist?
Nee, irgendwer kann die abgefressen haben. Und wie gesagt, es könnte ein Zünsler sein. Also da war auf jeden Fall irgendwie, hat da jemand dran gefressen und dann hat der Mais sich unten praktisch gegen gewehrt und hat sich verdickt und ist nicht weiter gewachsen. Das kann passieren.
Obwohl wir ja gerne an allen Dingen rumknabbern, aber den Mais haben wir nicht abgenagt, Martina.
Ich weiß nicht. Und ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit mich gewundert, dass unser Kohlrabi keinen Kohlrabi-Knolle ansetzt. Bis die jetzt gesagt haben, dass es Brokkoli ist. Aber ehrlich gesagt sehen die Blätter ähnlich aus, oder? Es hätte euch auch passieren können. Also dir nicht, Claudia, aber Ralf?
Ja, auf alle Fälle. Ich hätte auch gedacht, da ist doch so ein Knubbel da normalerweise unten dran. Und wo ist der denn? Jetzt müssen wir einfach warten, dann kommen dann oben die Röschen. Claudia, wann geht's los mit dem?
Mit dem Röschen? Na doch, das könnte jetzt noch so 2-3 Wochen dauern. Dann kommt der, dann kommt er.
Aber sind die verwandt? Ist halt gut, ist beides irgendwie...
Ja, das ist beides sogar die gleiche Art, aber eine Variante.
So, ich konnte das gar nicht wissen.
Nein, aber man sieht es ein bisschen an der Form der Blätter. Die Blätter sind so mehr gekraust, ne? Also die vom Kohlrabi sind eher glatt.
Ja, wenn man sie jetzt direkt nebeneinander hätte, würde man es wahrscheinlich sehen. Okay, was machen wir noch heute?
Ja, Mais und dann gucken wir mal nach, was hier so alles noch wächst. Ne? Also eigentlich ist alles gekommen, was wir hier vorhatten. Falls nicht, ich habe noch im Wagen ein bisschen Sämereien. Also ich habe da noch Pflücksalat und ich habe auch noch Buschbohnen. Das sieht hier ja ein bisschen locker aus. Aber das ist praktisch der Kälte geschuldet. Wir haben die letzten Wochen immer nachts Kälte gehabt und das mögen Kürbisse und Gurkengewächse mögen das nicht und dann stellen die ihr Wachstum ein. Das kann sogar so weit gehen, dass sie gelb werden und dann absterben.
Wir haben ja auch eine Zucchini gepflanzt und wir haben einen Kürbis gepflanzt. Beides kommt so langsam, wächst vor sich hin und der Kürbis hat sogar schon so einen kleinen Kürbisknubbel Also da sieht man, es war eine weibliche Blüte. Mein Kürbis zu Hause hat nur männliche Blüten bisher als Ansätze, also nur so quasi ein Stängelchen. Und da ist ja an die Blüte dran. Habe ich was falsch gemacht oder ist das halt so?
Das kommt noch.
Ist das ein zeitlicher Faktor?
Die kommen hintereinander. Also ne, es kommt erstmal vielleicht eine männliche, aber dann kommen auch die weiblichen hinterher. Also das, da muss man ein bisschen Geduld haben.
Ah, ist meine Stärke. Okay, gut, aber ich dachte vielleicht ist die Erde falsch oder so. Und wir müssen nochmal in die Kartoffeln gucken, weil da können wir, glaube ich, schon wieder ein bisschen Braunfäule abknipseln. Ne? Sonst.
Die sehen aber gut aus, die Kartoffeln. Also da sieht man jetzt so vom äußeren Anschein da hinten so ein bisschen, aber habt ihr gut ausgeknipst.
Hui, Ralf, Glück gehabt. Ist ja auch immer so ein bisschen, ne, wenn wir nach 2 Wochen hier wieder an die Beete kommen, sind wir immer ein bisschen aufgeregt, nicht, dass wir Ärger von Claudia kriegen, wie das hier schon wieder aussieht.
Nein, also es wächst ja alles munter vor sich hin und auch diese Zufallstomaten entwickeln sich prima. Also da müssen irgendwelche Tomatenfrüchte sich hier mehr oder weniger am Boden vergraben haben, aber da kommen jetzt überall so kleine Tomatenpflanzen. Die Ringelblumen kommen gut voran, also eigentlich sieht es doch ganz ordentlich aus.
Da blüht sogar schon eine Ringelblume. Und die Tomaten, die Pflanzen selber sind zwar nicht frosthart, aber die Samen durchaus. Und das hat man häufig, wenn man dann im letzten Herbst hat welche runterfallen lassen, weil sie matschig waren. Ne, dann vergammeln die Samen im Prinzip auf der Erde und dann kommen im nächsten Jahr neue Pflanzen. Aber es sind natürlich nur die gleichen, wenn es samenfeste Sorten sind. F1-Hybride, die sehen dann meistens immer ganz anders aus.
Gut, dann heißt es jetzt in die Hände spucken, Handschuhe anziehen oder noch mal ein bisschen gucken und dann pflanzen wir die anderen Maispflanzen da ein. Können wir ja mal machen, was meinst du?
Ich glaube, das schaffen wir mittlerweile.
Claudia ist ja neben uns, also da sind wir ganz sicher. Soll es losgehen? Okay, dann geht's mal hier in die Knie. Die Maispflanze ist da hier befestigt an einem Stab. Das lockern wir mal. Und jetzt können wir hier ja rigoros einfach rein. Da ist es.
Steinig
ist es hier, das haben wir. Und jetzt kriegt diese neue Maispflanze auch einen neuen Standort so ein bisschen. Also denn das kann man sich ja merken, die meisten Pflanzen mögen nicht wieder dahin kommen, wo schon mal Artgenossen sozusagen gestanden haben. Claudia, tief genug?
Ja, das ist gut.
So, jetzt kommt die aus dem Topf.
Der hat schon richtig schön Wurzeln.
Also die Wurzeln sind durch diesen Kunststofftopf unten durchgegangen, durch die Löcher und hat sich so richtig festgezogen.
Den Ballen dann auch immer noch so einmal auseinander, um die Wurzeln zu verletzen. Und da, wo die verletzt sind, da bilden sie dann ganz schnell kleine Feinwurzeln wieder. Und dann wachsen sie besser ein an der Stelle, die Pflanzen.
Also man muss schon ein hartes Gärtnerinnen- und Gärtnerherz haben manchmal.
Ja, genau.
So, und schon ist der neue Mais eingepflanzt. Eine kleine Mulde.
Obwohl bei euch ist es gut feucht hier. Aber es soll die nächsten Tage kein Regen kommen. Ne? Also es wird jetzt die nächsten Tage trocken, dann vielleicht auch mal die Bewässerung wieder einstellen.
Wir gehen auch nachher nochmal mit der Gießkanne dran. Mhm. Nochmal, damit er nämlich was bekommt. Bodenschluss.
Ja, ihr flüstert mir hier Erdschluss zu. Das weiß ich mittlerweile selber. Das ist mein Lieblingswort nach gespannter Luft. Aber Erdschluss und Feuchtigkeit gehören zwar zusammen, aber das eine ist halt, dass die Erde angedrückt ist und das andere ist das Wässern.
Ja.
Ihr wolltet mich aufs Glatteis führen, aber so richtig hat es nicht geklappt.
In die gespannte Luft wollen wir dich führen.
Gut. Haben wir heute sowieso.
Die haben wir heute. Also heute ist es ziemlich warm. Okay, dann, das dauerte jetzt keine Minute. Da war der Mais schon drin. Und auf der anderen schräg gegenüberliegenden Seite Nummer 2. Das macht Claudia jetzt, da geht das noch schneller.
Den machen wir jetzt aber nach innen, weil hier, oh, da habe ich jetzt eine Bohne gekillt. Das macht aber nichts, die können wir hier auf die andere Seite pflanzen. Die geht noch wieder an.
Also man soll nicht nervös werden, wenn mal was rausgerupft wird. Einfach versuchen, es wieder einzupflanzen und dann kommt meistens wieder was.
Ja, also wenn man nicht die ganze Wurzel mit abgerissen hat, ist das eigentlich kein Problem. Nur wenn man es dann wieder einpflanzt, sollte man es halt auch, wie Martina eben schon sagte, wegen des Erdschlusses, doch noch wieder angießen.
So, auch die Maispflanze kommt aus dem Topf raus. Auch da hängen unten schon wieder Wurzeln unter dem Topf. Einfach rigoros abreißen.
Das macht man bei Tomaten und bei Pflanzen, die man also im Topf hat, macht man das, man nimmt den Ballen, bricht den so ein bisschen auf, damit der Feinwurzeln bildet. So.
Wieder Erde ran ringsrum, kleine Mulde, damit ich nachher noch ein bisschen Wasser drauf gießen kann. Sehr schön.
Und Ralf, warte mal, wir müssen noch was ganz Wichtiges loswerden, denn, liebe Möhrenhörerinnen und Hörer, wir wollen mal ganz genau wissen, wie ihr uns findet. Was gefällt euch? Was gefällt euch vielleicht nicht? Was können wir anders machen? Oder habt ihr vielleicht Themenwünsche? Oder ist alles ganz super? Und wo wohnt ihr eigentlich? Wie alt seid ihr? Wo gärtnert ihr? All das würden wir super gerne von euch erfahren. Deshalb gibt es eine Umfrage und den Link zu dieser Umfrage findet ihr bei uns in den Shownotes. Also wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr da mal draufklickt und die paar Fragen beantwortet. So, wir haben jetzt ja den Mais nachgepflanzt. Ansonsten stecken wir jetzt ja mitten im Sommer. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, noch irgendwas zu pflanzen, was geht denn jetzt noch? Oder ist es schon vorbei?
Ach, da geht noch eine ganze Menge. Radieschen gehen noch, aber da sollte man jetzt auf Sommersorten zurückgreifen, weil Radieschen normalerweise Langtagspflanzen sind, die dann sofort anfangen zu schießen, also in Blüte gehen. Und dann kann man sie nicht ernten. Also da gibt es dann Sorten, muss man gucken, Sorten für den Sommer, die das nicht machen. Ne? Dann kann man auch jetzt immer noch späte Möhren aussehen. Man kann so langsam den Chinakohl auf den Weg bringen. Auch Grünkohl kann man noch pflanzen, kriegt man jetzt auch noch zu kaufen. Auch Rosenkohl geht noch, muss allerdings schon vorgetrieben sein. Salat geht immer, Kohlrabi geht auch immer die ganze Saison über.
Und wir wollen auch die Absenker nicht vergessen von den leckeren Erdbeeren der Sorte Malvina. Da haben wir ja welche, ne, so schöne lange Senker und da haben wir nämlich schon so kleine Töpfchen untergestellt. Claudia, willst du mal gucken?
Ja, weil die Nachfrage nach diesen Absenkern ist wirklich groß, weil die so lecker waren.
Ja, prima. Und die haben sogar schon Wurzeln. Hier kann man noch 2, 3 von abholen. Die kommen alle von der gleichen Pflanze, ja.
Da sind jetzt noch mehr. Wir haben ja 2 schon eingepflanzt und da haben sich jetzt schon irgendwie 5 andere entwickelt. Also
ja. Also wenn ihr von der Pflanze nehmt, ist okay. Die anderen würde ich abschneiden. Was ihr nicht braucht, abschneiden, weil das kostet die Pflanze nur unnötig Kraft.
Und die Absenker würden aber nächstes Jahr auch schon tragen?
Ja, die werden im August werden die eingepflanzt an Ort und Stelle und die werden im nächsten Jahr so tragen wie diese hier. Die waren ja im letzten Jahr auch so, als ich sie gepflanzt habe.
Das sind wunderbare Aussichten.
Eine unendliche Erdbeerernte steht uns bevor. Jedes Jahr leckere Malvina-Früchte. Und die waren wirklich so süß. Mmh, ganz toll.
Da sind ja schon an der Buschtomate sind ja schon Tomaten dran. Das scheint eine gelbe Sorte zu sein. Also die wird bald reif, die erste. Die auch, ja. Das ist ja eine etwas höhere. Also das ist eine Stabtomate. Da sollte vielleicht doch noch ein etwas längerer Stab dran, weil die wird noch ein bisschen größer wachsen. Aber die Buschtomate da hinten, die bleibt ja so klein. Und da sieht man, die erste Frucht ist schon fast reif. Das scheint eine gelbe Sorte zu sein.
Aber sicher sind wir uns nicht, ob die gelb.
Ich gucke gleich mal etwas näher.
Okay, ist ja schon interessant zu wissen, denn wir wollen ja die Tomate nicht ernten, bevor sie wirklich richtig reif ist.
Und wir hatten ja im Herbst auch Zwiebeln gesetzt. Und die Zwiebeln sitzen jetzt quasi auf der Erde. Claudia, sind die langsam?
Die kann man jetzt ernten, weil die sind jetzt abgeknickt. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die von der Zwiebel keine Feuchtigkeit mehr von unten kriegt. Das heißt, die könnt ihr jetzt ernten.
Ah, okay, das Abgeknickte ist jetzt das Zeichen. Ich dachte, das wäre einfach was draufgefallen.
Willst du gleich eine ernten, Martina?
So schwierig ist es ja nicht. Sie liegen ja schon auf der Erde quasi. Und jetzt würden wir die im Prinzip irgendwo hinhängen zum Trocknen, ja, zum Beispiel.
Genau. Wenn man ganz viele hat, dann kann man so einen Zopf flechten und die werden dann irgendwo in den Schatten luftig aufgehängt, damit die äußeren Schichten dann trocken werden und dann halten die sich normalerweise bis in den Herbst, also halten sich etwas länger.
Also ich habe jetzt hier eine rausgezogen, noch mit ordentlich Wurzeln dran und die Erde ist auch noch ziemlich feucht darunter, also... Auch wenn es jetzt ein paar Tage nicht geregnet hat. Gut, wir haben ja die Bewässerung langsam laufen, aber noch ist es nicht ausgetrocknet, der Boden.
Ja, und die hintere da, die könnte man im Prinzip auch schon rausnehmen. Die liegt auch schon auf der Seite. Also da ist das Laub auch schon umgeknickt.
Machen wir dann nachher. Ernten wir ordentlich Zwiebeln.
Und was ist mit dem Knoblauch? Knoblauch hatten wir ja auch.
Zwischen den Erdbeeren, nicht wahr?
Ja, der Knoblauch, der kann noch. Der kommt erst im Herbst. Also der ist jetzt noch am Wachsen. Das dauert noch ein bisschen. Und diese hier, diese beiden Zwiebeln, die ja jetzt hier einen Blütenstiel gemacht haben, die werden keine Zwiebeln machen. Also ne, entweder sie macht eine Blüte oder sie macht die Zwiebel. Und ich nehme mal an, dass die mal eine Kälte oder eine Trockenperiode, irgendwas ist im Wachstum da schiefgelaufen, dass die dann austreibt. Das kommt bei Steckzwiebeln, kommt das ab und zu mal vor, dass die dann in Blüte gehen. Ich lasse sie stehen, weil die für die Insekten ganz toll sind, ne, wenn sie blühen. Aber Zwiebeln kann man da dann nicht mehr ernten.
Und wenn wir dann da die Samen haben, können wir denn die dann auch einpflanzen?
Kommt auf die Sorte an. Also es wird allerdings ein bisschen mühsamer sein, weil ausgesäte Zwiebeln, die muss man dann im nächsten Frühjahr, so ab März, April, wenn der Boden offen ist, kann man die aussehen. Die werden ein bisschen später reif als die Steckzwiebeln, weil die Steckzwiebeln sind schon ein bisschen im Vorteil, weil die haben ja schon eine kleine Zwiebel dran. Und diese hier, wenn die aus Saat kommt, dann dauert das natürlich ein bisschen länger, ne? Bis dann sich eine Zwiebel bildet. Aber es passiert schon im gleichen Jahr, bloß sie wird halt früher ausgesät.
So, und da sind jetzt schon drei Zwiebeln, ne? Das ist doch eine Pracht. Eine schöner als die andere und da machst du jetzt einen kleinen Zopf draus?
Ja, genau. Ich bin sehr geübte Zopfflechterin. Das geht bestimmt wunderbar mit Zwiebeln.
Mit Sicherheit. Und dann hängen die im Büro erstmal zum Trocknen. Gut, also in diesem Beet ist alles soweit in Ordnung, denke ich.
Der Paprika hat sich gut entwickelt. Der dauert allerdings noch ein bisschen und das rechts ist, glaube ich, ein Chili, ne? Die Petersilie könnt ihr jetzt langsam rausschmeißen. Die ist mittlerweile auch schon verblüht. Da sieht man jetzt schon die Samen dran. Da müssen wir mal sehen. Also ich werde mich jetzt so ein bisschen um Chinakohl kümmern. Und wenn die Petersilie da raus ist, dann werden wir, wenn wir das nächste Mal uns wieder treffen, dann kriegen wir da Chinakohl hin. Dann werden wir die Sachen, die jetzt frei sind, ein bisschen ergänzen.
Wunderbar. Hier fliegen gerade schon, wie vorhin Martina gesagt hat, die Bienen an den Borretsch und holen sich das, was sie haben wollen. Von einer Blüte zur anderen wird da geschwebt. Ganz toll.
Ich sehe hier gerade, das ist ein Rotkohl. Also auch nicht wundern, das ist kein Kohlrabi. Das dauert auch ein Weilchen.
Also sag's doch ganz einfach, wir haben gar keinen Kohlrabi in diesem Jahr.
Aber ich kann das nächste Mal welchen mitbringen. Also Kohlrabi hat eigentlich die ganze Saison über, kann man den pflanzen. Ne? Also wenn hier jetzt Lücken sind oder so, dann bringe ich Kohlrabi mit und dann ergänzen wir das mit Kohlrabi.
Ja, weil tatsächlich habe ich auch gedacht, dass das vielleicht ein lilaner Kohlrabi ist. Naja, macht das ja hier noch nicht so lange.
Im nächsten Jahr wissen wir wieder noch mehr. So, dann sind wir für heute auch schon durch mit den Beeten. Ging ja ein bisschen fixer als sonst, aber wir wollen ja noch in den Kleingarten und euch da berichten, wie es da aussieht und was so alles auf einen zukommt, wenn man so einen Kleingarten hat. Claudia, dann ganz herzlichen Dank dafür, dass du unsere Milpa zurechtgerückt hast, also die fehlenden oder die angeschlagenen Maispflanzen ausgewechselt hast. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Ja, ich freue mich auch. Bis dann.
Danke, Claudia. Und wir werkeln hier bestimmt noch ein bisschen rum und pflanzen noch die anderen Absenker ein.
Das machen wir. So, die Absenker sind versorgt, schön eingebuddelt in kleine Töpfchen und ich bin jetzt, wie angekündigt, in einem Kleingarten und zwar auf dem Lindener Berg. Linden ist ein Ortsteil von Hannover und der Lindener Berg, der Name sagt schon, ist natürlich ein Berg und wir sind hier in der Kolonie Lindener Alpen und warum heißt das denn Lindener Alpen? Weil wir tatsächlich so hoch sind. Ich bin ja bei Johanna. Johanna hat diesen tollen Kleingarten und erzählt uns gleich da etwas darüber. Weißt du, wie es zu dem Namen gekommen ist oder kann man sich das irgendwie erklären?
Ja, hallo, schön erstmal, dass du da bist. Tatsächlich kann ich von meinem Garten aus hier ganz wunderbar bis in den Deister gucken und es hat tatsächlich fast eine Alpenatmosphäre, also natürlich gemessen an den hannoverschen Standards, viel bergiger wird es ja gar nicht und daher kommt, glaube ich, der Name.
Und der Deister ist, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ja ein Waldgebiet in der Nähe von Hannover, ein beliebtes Ausflugsziel und tatsächlich, also wenn ich mich hier jetzt so ein bisschen drehe, dann sehe ich den Deister und das ist, glaube ich, auch etwas, was so diese Gartenanlage auszeichnet, nicht wahr? Also diese phänomenale Lage.
Ja, da habe ich auf jeden Fall sehr Glück mit der Lage, weil also ganz den schönen Blick wie hier gibt es gar nicht überall. Das ist schon besonders.
Und wie kommt man denn überhaupt in diesen Zeiten an einen Kleingarten ran? Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es bestimmt lange Wartelisten.
Ja, tatsächlich gibt es die. Ich habe den Garten 2021 übernommen und hatte damals 2 Jahre gewartet. Also ich habe 2019 mich angemeldet als Bewerberin auf einen Kleingarten, habe dann 2 Jahre gewartet und bin dann zum Glück an den Garten gekommen. Mittlerweile sieht das tatsächlich auch nochmal anders aus, weil 2020, 2021 wahnsinnig viel Interesse auf einmal natürlich bestand und die ganzen Listen, alle Gärten, es war wahnsinnig schnell alles weg und die große Auswahl gab es dann nicht mehr. Und jetzt mittlerweile sind, glaube ich, teilweise sogar die Wartelisten zu voll und es wird niemand mehr auf die Wartelisten genommen. Also es ist echt verrückt.
Also du hast mit deinem Mann gemeinsam dann, kann man sagen, wirklich großes Glück gehabt, dass ihr hier so ein ja kleines Paradies, ja fast mitten in Hannover, also in einer Großstadt, dass ihr das bekommen habt und ihr habt auch schon einiges gemacht. Sah das von Anfang an so aus, wie es jetzt aussieht, also schön bepflanzt und alles so, ja, schon durchdacht?
Es sah tatsächlich ganz anders aus als jetzt. Es war deutlich strukturierter und ordentlicher. Wir haben den Garten von einer Frau übernommen, die das aus Altersgründen nicht mehr konnte. Und sie hat jeden Tag, glaube ich, hier verbracht und wirklich jedes Unkraut entfernt. Also wenn du dich jetzt umschaust, es gibt einiges an Unkraut, was man noch rausziehen könnte.
Aber ich würde sagen, das ist dann jetzt so ein naturnaher Garten.
Genau, es ist ein naturnaher Garten. Das war mir auch wichtig. Ich will gerne Lebensraum schaffen für Insekten, für alle möglichen kleinen Tiere. Die dürfen hier auch wohnen. Und wir haben eben am Anfang erstmal so ganz viel Gradliniges aufgelöst und ein bisschen Wildheit auch einziehen lassen.
Und wie das so ist in so einem kleinen Garten, es gehört natürlich auch eine Laube dazu. Also so ein tolles Holzhaus ist das hier. Grau gestrichen mit weißen Fensterläden. Davor eine ja, Veranda gepflastert, schönes Dach drüber. Also hier kann man es aushalten.
Ja, das kann man wirklich sehr gut. Also wir haben auch diesen Sitzbereich umgebaut zu Beginn. Den gab es am Anfang nicht. Das haben wir dann mit Rüttelplatte aus dem Baumarkt und so weiter alles in Eigenhand einfach mal ausprobiert, wie es so klappt. Und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis bisher.
Und das ist wahrscheinlich in den allermeisten Gärten so, wenn man einen neu bekommt, einfach einziehen und sagen, so bleibt es, ist nicht. Man gestaltet das alles so nach eigenen Vorstellungen um und richtet sich das so ein, wie man es gerne hätte.
Ja, ich denke, die meisten haben ja einen eigenen Geschmack, den sie mitbringen und mögen es eben entweder wilder oder weniger wild und dementsprechend gestalten sich dann die Gärten.
Und wie war das? Ihr musstet ja bestimmt auch dafür etwas bezahlen, also so ein Abstand, denke ich mal. Ne? Also die Vorpächterin hat wahrscheinlich gesagt, ich hätte gerne die und die Summe. Oder kommen da Schätzer und schätzen das und es ist dann so einen amtlichen Preis?
Genau, das gibt beides tatsächlich. Also einmal gibt es die offizielle Seite des Vereins, wo der Wert des Gartens von unabhängigen Schätzern ermittelt wird. Der bemisst sich dann daran, was für Bäume im Garten sind, was für Gebäude, was für Dinge auch, die vielleicht den Preis nochmal schmälern. Es gibt Dinge, die dürfen hier nicht sein und müssen dann nach Übergabe zurückgebaut werden. Die schmälern zum Beispiel den Preis.
Also wenn das Gebäude, die Hütte zu groß ist zum Beispiel.
Ja, genau. Oder irgendein Schuppen, der keine Genehmigung hatte. Oder auch Pflanzen, die nicht wachsen dürfen. All die müssen dann zurückgebaut oder entfernt werden. Ich hatte Auflagen auf meinem Garten, zum Beispiel das Gemüsebeet zu vergrößern. Es war zu klein. Oder zwei sehr große Koniferen am Wegesrand zu entfernen. Die hätte ich eh entfernt, weil die waren mir zu dunkel. Und insofern war das ganz gut. Und der zweite Teil des Preises ist dann eben die Summe, die man mit den Vorpächtern ausmacht. Das kommt dann darauf an, was im Garten vorhanden ist. Ich habe hier alle Geräte, alle Ausstattung übernommen. Das war total super, weil ich konnte es gut gebrauchen und das Paar vorher konnte es nicht mehr gebrauchen. Also klassische Win-Win-Situation.
Ja, so hat man das gerne. Und ich blicke mal hier in den Garten hinein. Also hier vorne haben wir ja wunderschöne Ringelblumen.
Ja, die haben sich tatsächlich auch ein Stück weit wild ausgesät. Ich glaube, ich habe ein bisschen Saatgut in Pflanzenerde von meiner Mutter mitgebracht und seitdem wachsen Ringelblumen hier seit ein, zwei Jahren. Dieses Jahr tatsächlich auch mal wollte ich die verwenden, um eine Creme herzustellen und bin mal ganz gespannt, wie mir das gelingt.
Ach, das hast du dir auch jetzt so angeeignet oder gibt es wahrscheinlich auch im Internet so Vorgaben, was man machen muss?
Ja, das habe ich mir tatsächlich einfach überlegt, weil das eine schöne Gelegenheit ist. Ich finde, die Ringelblumen sind so knallig, dass die irgendwie auffordern, was damit zu machen. Und eine selbst hergestellte Creme oder Salbe mit tollen Wirkstoffen aus dem eigenen Garten finde ich voll super. Und das Internet ist voll mit Rezepten. Da kann man einfach was aussuchen, was einem passt und dann mal gucken, wie es gelingt. Ich probiere sowas gerne aus und dann mache ich Erfahrungswerte.
Und hier an der einen Seitenwand, da schlängelt sich ein Wein so empor. Also den habt ihr wahrscheinlich auch selbst in den Garten gepflanzt.
Ja, genau, erst letzten Herbst tatsächlich. Der hat jetzt dieses Frühjahr einen ordentlichen Schub gemacht und ich bin gespannt, wenn die ersten Trauben kommen, da freue ich mich schon drauf. Das sind wohl helle Trauben und auch aus den Weinblättern kann man immer tolle Sachen machen. Insofern freue ich mich voll auf diesen Wein.
Und etwas entfernt von dem Wein, da denke ich mal, das könnte eine Feige sein.
Das ist eine kleine Feige, die hat leider noch keine Früchte. Da ging es auch Anfang des Jahres nicht so gut. Da waren die Blätter kräuselig und ich habe gedacht, oh, mal gucken, ob die noch kommt. Die hat sich jetzt aber ganz gut beruhigt und ich denke, nächstes Jahr vielleicht macht sie ein paar Früchte. Mal gucken.
Und in Sachen Gemüse, was planst du da oder was habt ihr da schon in den Beeten oder im Beet?
Wir haben verschiedene Sachen schon ausprobiert. Was natürlich jedes Jahr total toll sind, sind die Tomaten. Dieses Jahr lasse ich Tomaten wachsen aus Saatgut, was letztes Jahr auf die Erde gefallen ist und quasi sich wild selber hier eingenistet hat. Und ich denke, die bringen bestimmt eine gute Robustheit mit, diese Tomaten. Und probiere ich mal aus, was daraus wird. Ansonsten die Klassiker Bohnen, Zwiebeln, Erbsen, sowas geht immer super. Ich probiere gerne Sachen aus und habe dann manchmal Erfolge oder Misserfolge, was zum Beispiel gar nicht geklappt hat, hat, war Mais. Der ist total schön gewachsen, sah super aus und die Kolben waren aber, hatten nur ganz wenige Körner. Was wohl auch daran liegt, dass ich zu wenig gegossen habe, vermutlich für den Mais. Ich mag aber auch nicht jeden Tag morgens und abends herfahren, um den Mais zu gießen. Insofern versuche ich, die Pflanzen zu finden, die auch mit meinem Zeitmanagement für den Garten zusammenpassen.
Manchmal gewöhnen sich ja auch die Pflanzen so ein bisschen dran. Also wenn man jeden Tag gießt, dann brauchen die auch jeden Tag was. Und wenn man das halt ein bisschen streckt, dann gewöhnen die sich dran, bilden längere Wurzeln und kommen auch an Wasser ran, an das sie sonst nicht gekommen wären. Und das Stichwort Wasser, wenn ihr hier oben auf einem Berg seid, ist ja mit Grundwasser erstmal nichts. Das heißt, oder man müsste, weiß ich nicht, 50 Meter tief oder noch tiefer bohren.
Ja, die Gärten haben ja alle kein Grundwasser. Ich glaube, so tief bohrt niemand. Und deswegen haben wir Leitungswasseranschlüsse, was auf der einen Seite natürlich total super ist, weil wir können hier jederzeit Tee und Kaffee kochen. Auf der anderen Seite ist es zum Gießen natürlich problematisch. Ich gieße nur mit Regenwasser und wenn wir einen Sommer haben, in dem es wenig regnet, dann ist halt irgendwann das Wasser alle. So. Und das ist natürlich auch für die Nutzpflanzen extrem schade. Also bevor jetzt welche eingehen, gieße ich doch sparsam auch mit Leitungswasser mal im Notfall, versuche das aber zu verhindern. Also ich versuche möglichst viel Regenwasser zu speichern, die Beete gut zu mulchen, damit da nicht viel Verdunstung ist und darüber ja wassersparsam zu gärtnern und auch entsprechend Pflanzen auszusuchen, die vielleicht nicht unfassbar viel Wasser brauchen.
Gut, das wird ja wahrscheinlich so oder so der Trend der Zukunft sein. Also wenn wir daran denken, das Klima wandelt sich oder ist schon mitten dabei natürlich und es wird heißer und trockener. Also da werden wahrscheinlich alle die allermeisten Kleingärtnerinnen und Kleingärtner darauf aus sein, Pflanzen in den Garten und auch Gemüsepflanzen in den Garten zu bringen, die vielleicht mit dem wenigen Wasser besser zurechtkommen.
Ja, davon gehe ich aus. Also die Menschen, die gerne Gemüse anbauen oder Pflanzen gezielt anbauen, die müssen sich natürlich irgendwie überlegen, wie es funktionieren kann zukünftig. Weil das Wasser, also das Leitungswasser kostet natürlich auch und das Regenwasser ist gratis. Insofern versucht da jeder, glaube ich, seine Lösung zu finden.
Johanna, seit einigen Jahren habt ihr diesen Garten und wenn du mal zurückblickst oder zurückdenkst an die Zeit vor dem Garten, als du dir überlegt hast, Mensch, wir nehmen uns einen Garten und dann wird das ganz toll. Der Arbeitsaufwand, ist das so, wie du dir das gedacht hattest oder mehr oder weniger geworden?
Das ist relativ schwer zu beantworten. Auf der einen Seite ist es wahnsinnig viel Arbeit, die ich auch ein kleines bisschen unterschätzt habe vorher, obwohl natürlich viele Leute mich gewarnt haben und meinten, oh Gott, ein Garten ist so viel Arbeit. Es ist tatsächlich viel Arbeit. Also wir sind leider nicht die Menschen, die wirklich jeden Tag nach der Arbeit und jedes Wochenende hier jede freie Minute verbringen, sondern auch mal zwischendurch nicht hier sind und andere Dinge im Privatleben haben. Der Garten macht halt in der Zwischenzeit weiter und schafft ordentlich Arbeit. Also es gibt schon gut zu tun.
Also einmal in der Woche bist du hier oder häufiger?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Lebensphase gerade ist. Also ich versuche schon, hier viel herzukommen, aber es gibt auch einfach Phasen, in denen es mal ein, zwei Wochen gar nichts wird. Und dann ist meistens ganz schön ordentlich was gewachsen in der Zwischenzeit. Man muss erstmal gemäht werden und Unkraut entfernt und an allen möglichen Stellen aufgeräumt. Also manchmal komme ich tatsächlich nicht gut hinterher.
Ja, und wenn man auf einem Berg den Garten hat, dann sind die Flugzeuge auch nicht so weit entfernt. Also man hört es vielleicht im Hintergrund. Da knattert gerade eine Maschine über uns hinweg. Ja, Auflagen. Es ist ja ein Kleingartenverein. Also ist das so, dass es da auch so eine Art Gesetzbuch gibt?
Ja, genau. Es gibt da eine gesetzliche Grundlage für, was im direkten Leben im Garten relevant sind zum Beispiel die Höhen der Hecken am Wegesrand. Die Gärten sollen einsichtig sein, die Hecken dürfen nicht zu hoch sein. Da gibt es manchmal dann so ausgefuchste Menschen, die dann in zweiter Reihe sehr hohe Hecken pflanzen. Auch das ist nicht gewünscht. Also das sind schon die Regeln, an die man sich halten muss. Oder was jetzt bauliche Veränderungen angeht, braucht man eine Baugenehmigung oder muss sich eben an die entsprechenden Vorgaben halten. Ansonsten finde ich, ist es im Garten sehr entspannt, wie man, also im Garten selber, was man wie umsetzen möchte, da ist ganz viel Freiraum möglich. Also es ist nicht so spießig und mit Gartenzwerg, wie man sich das manchmal vorstellt.
Nee, gesehen habe ich hier, ich bin ja ein paar Meter hier durch die Anlage schon gegangen, keine Gartenzwerge. Also die Zeit scheint vorbei zu sein und es kommt wahrscheinlich auch vom Vorstand nicht alle paar Wochen jemand und guckt mal hier über den Zaun und sagt, oh ja, Johanna, das da, ne, das muss aber anders.
Nee, zum Glück nicht, da bin ich auch ganz froh drüber, aber es gibt Vereine, in denen läuft es auch anders. Also wir haben hier auch einen sehr friedlichen Verein, finde ich.
Ja, möchte man ja auch haben, ne? Wenn man nach der Arbeit sich hier so ein bisschen entspannen will, und dann möchte man ja nicht immer nur arbeiten. Gut, Stichwort Arbeiten, so Gemeinschaftsaktionen gibt es da, glaube ich, auch so, ne? Also diese Wege müssen ja immer ein bisschen freigehalten werden und so weiter. Ist das auch ja alle paar Monate oder wie läuft das?
Ja, es gibt Gemeinschaftsarbeit für die öffentlichen Flächen quasi im Verein oder öffentliche Beete abseits der Gärten. Da muss natürlich auch was gemacht werden. Da gibt es feste Termine im Jahr und eine Mindeststundenzahl, die jeder da einbringen soll. Das sind im Jahr 10 Stunden, was tatsächlich gar nicht so wenig ist. Es klingt erstmal nicht viel, aber es gibt gar nicht so viele Termine, an denen man diese Arbeit machen kann. Insofern muss man eigentlich auch an jedem Termin können, was manchmal gar nicht so einfach ist. Und ja, zu diesen Terminen werden eben dann die Allgemeinflächen bewirtschaftet. Das ist ein solidarisches Prinzip. Die Allerältesten müssen nicht mehr mitmachen. Es gibt auch die Möglichkeit, quasi eine Strafe zu bezahlen, wenn man die Stunden nicht macht. Dann wird das finanziell ausgeglichen, was aber natürlich nicht zu dem Prinzip passt, dass man sich hier solidarisch um die Vereinsflächen kümmert.
Gut, also es hält sich so in Grenzen, kann man sagen, der gemeinsame Aufwand. Gut, und als ihr hier gestartet habt, das kleingärtnerische Wissen war wahrscheinlich noch nicht so richtig vorhanden. Hat man dann auch mal über den Gartenzaun gefragt, hier, sag mal, kannst du mir mal helfen? Wie ist das hier mit der und der Pflanze, mit dem und dem Gemüse? Wo kommt das am besten hin? Also Stichwort Hilfe von Nachbarn oder hier aus dem Vorstand.
Hilfe von Nachbarn, also es ist eine super kommunikative Kolonie. Es gibt immer einen kleinen Austausch oder jemand hat mal einen Ableger übrig, was zu verschenken. Sowas gibt es auf jeden Fall. Ich habe ganz viel auch das Wissen meiner Mutter genutzt und die gefragt. Da gab es eine witzige Situation, dass ich ihr ganz zu Beginn mal ein schönes Bild geschickt habe und meinte, guck mal, was für eine hübsche Blume in meinem Rasen wächst. Und sie meinte, oh Gott, das ist doch eine Ackerwinde. Da musst du ganz gut aufpassen, dass die nicht in dein Gemüse wächst. Sonst nimmt die dir alles. Und ja, das sind dann so die Erfahrungen, die man mit der Zeit macht und das Wissen, was man sich so aneignet.
Und nun geht es ja natürlich weiter, Jahr für Jahr. Was ist denn so geplant? Was kommt noch an größeren Veränderungen vielleicht?
An größeren Veränderungen habe ich auf jeden Fall vor, ein paar Hecken noch zu reduzieren, die einfach sehr hoch wachsen und üppig geworden sind. Da ist es mir ein bisschen zu unordentlich, das kommt noch. Mit den großen baulichen Dingen sind wir eigentlich schon fertig. Und jetzt geht es so grundsätzlich darum, den Garten in Schuss zu halten, weiterhin das auszuprobieren, was man ausprobieren mag, verschiedene Gemüsesachen auszuprobieren. Ich bin mal gespannt, was mit den ganzen kleinen Obstbäumen passiert, wenn die größer werden. Da gibt es dann auch jedes Jahr eine Menge Obst zu verwerten.
Und mehr Arbeit.
Ja, auch mehr Arbeit, aber so ist es. Das gehört dazu. Ist ja auch schöne Arbeit.
Und es ist ja so ein abgedroschener Spruch, aber das, was man im eigenen Garten anbaut und dann isst oder verwertet, schmeckt einfach viel besser. Stimmt das?
Absolut. Ich hätte es tatsächlich nicht erwartet. Ich kaufe auch gerne auf dem Markt ein. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es da einen großen Unterschied gibt. Aber wir haben zum Beispiel nie Zucchini gerne gegessen. Und dann hatten wir welche hier im Garten von den Vorpächtern auch übernommen und diese Zucchini spontan gegrillt und waren völlig baff, wie unfassbar lecker diese Zucchinis hier sind. Also ja, das war vielleicht auch, weil es das erste im eigenen Garten geerntete Gemüse war, hat es nochmal einen besonderen emotionalen Beigeschmack gehabt. Aber das war richtig toll. Das hat uns richtig begeistert.
Ja, Johanna, dann würde ich sagen, oder dann sage ich mal ganz herzlichen Dank, dass du uns diesen Einblick gewährt hast hier in deinen wunderschönen Garten. Ich sehe da hinten auch Kompostbehälter, also es wird alles verwertet.
Ja, genau, sehr gerne. Schön, dass du da warst.
Ja, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg und jetzt ist wieder Zeit für den Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Diesen Tipp gibt es ja ziemlich regelmäßig hier in Alles Möhre oder was. Und heute wieder aus dem Berggarten, der ja ein Teil der Herrenhäuser Gärten ist. Wärmer und trocken, das ist der grundsätzliche Trend beim Klima und das beschäftigt natürlich auch die vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, weil sie zum einen mehr gießen müssen und sich zum anderen fragen, welche Pflanzen kommen denn zukünftig mit diesen Veränderungen besser zurecht. Und genau darüber habe ich mit Gartenmeister Ingmar Guldner gesprochen, der im Berggarten unter anderem für die Stauden zuständig ist. Ingmar, wir stehen ja hier im Felssteppengarten, so heißt der Bereich hier bei euch im Berggarten, in dem, ja, ich muss sagen, ganz wunderbare Stauden wachsen. Welche Stauden sind denn so deine Favoriten für die Zukunft, also für heißere und trockene Phasen im Jahr?
Stauden, die sich gut in diesen Bereichen machen und auch schon bewährt haben, das muss man ja sagen, es sind nicht alles jetzt neue Pflanzenauswahlen, das sind zum Beispiel Salvien oder schöner Lavendel, der so richtig durchkommt, wenn man ein bisschen vielleicht noch den Gelbton mit reinnimmt, Nachtkerzen, die aus der Prärie so ein bisschen kommen, für die wärmere Jahreszeit dann auch vielleicht die Sonnenbraut, Helenium. Das Tolle ist auch, wenn eine Pflanze so ein bisschen Duft abgibt, weiß ich nicht, ob du das kennst, zum Beispiel die Katzenminze, die auch enorme Trockenheitsphasen so verträgt, ohne dass sie gleich sich verabschiedet. Und wenn man so ein bisschen reibt, können wir ja hier mal machen. Riechst du so diesen Minzeduft so ein bisschen?
Ja, also, das geht aber auch ordentlich in die Nase.
Und da gibt es ja auch verschiedene andere Minzen, die Bergminze und so weiter. Und das Tolle ist halt, dass die trotzdem noch hier, siehst du ja, eine blaue, hübsche Blüte haben. Dann ist sie ganz ansehnlich. Nicht ganz so intensiv wie der Salbei, den wir jetzt hier auch sehen, aber trotzdem sehr ansprechend, ne?
Ja, das muss ich sagen. Und zwischendurch auch überall Gräser, die hier emporwachsen und sich so im Wind wiegen. Das sieht, finde ich, ganz apart und toll aus. Also Gräser wären auch etwas für die heißen und trockenen Tage.
Ja, also es gibt auch schöne Gräser im kleineren Bereich. Man denkt vielleicht immer gleich an so ein China-Schilf, was dann so 1,50 Meter, 1-2 Meter dann emporkommt. Aber es gibt auch kleine, wie dieses kleine Federreihergras, was du hier vorne siehst, was sich so schön wiegt. Oder das Tautropfengras, was auch so ganz hübsch überhängt. Oder dann natürlich so ein bisschen robuster, die Rutenhirse zum Beispiel. Oder, was auch hier sehr nett ist, wenn man so ein paar Meter weitergehen, das ist das Red Baron Gras, so ein rot-grünes Gras, auch so um die Kniehöhe, ne, wie das hier ist, auch sehr schön im Kontrast dann, weil es ein bisschen Rot-Grün-Töne im Blattwerk hat.
Das waren jetzt ja Stauden und Gräser, die du erwähnt hast. Wie sieht es denn mit Gehölzen aus? Welche kämen da in Frage für die Zukunft, also vermehrt für die Zukunft?
Was sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja sagen, auch schon bewährt hat. Es gab ja auch schon so trocknere Phasen und auch jetzt. Das sind, wenn man mal die Großmutter fragt oder den Großvater, das ist Syringa, also der Flieder mit den unterschiedlichen auch Dufttönen und Farbtönen. Aber auch der Sommerflieder, Buddleia, muss man so ein bisschen auseinanderhalten, der auch schöne, etwas kräftigere Farbtöne dann so hat. Und die sind wirklich willig und ziehen durch, auch bei Trockenheit, sodass sie nicht gleich schlappen und sich verabschieden. Toll ist auch, ein bisschen kleiner vielleicht, Deutzia gracilis, botanisch wieder, der Maiblumenstrauch oder auch Deutzia, kleine Deutzia genannt, auch ganz nett. Wer so ein bisschen mehr natürlich Risiko im Winter, vielleicht auch in der Jugendphase eingehen will, nimmt so einen kleinen Judasbaum, Cerzis, gibt es auch so als Strauch oder aufgeastet, auch ganz hübsch. Der hat so schöne nierenförmige Blätter und blüht dann im zeitigen Frühjahr oder so ein Übergang, Spätfrühjahr, je nach Witterung dann so rosa oder pink, je nachdem welche Sorte man dann so hat, in so kleinen Blütentrauben.
Stauden und Gehölze, die Trockenheit und Hitze besser ver- und ertragen, das war der Profi-Tipp aus dem Herrenhäuser Garten, diesmal mit Gartenmeister Ingmar Guldner. Bilder von den Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände könnt ihr natürlich wie immer in unserem Gartenblog sehen, auf ndr.de/ndr1niedersachsen. Bei Gartenfragen erreicht ihr uns über die Mailadresse garten@ndr.de oder sendet uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und wenn euch gefällt, was wir machen, wäre ein Abo natürlich sehr, sehr schön. Die nächste Folge von Alles Möhre oder was hört ihr dann in 14 Tagen in der ARD Audiothek.
Und wie immer an dieser Stelle wollen wir euch natürlich noch einen anderen Podcast empfehlen, den ihr in der ARD Audiothek findet, nämlich unseren Landwirtschaftspodcast 63 Hektar. Und zwar dieses Mal eine ganz besondere Folge, eine spezielle Folge, die, wie ich finde, super gut zu Alles Möhre oder was passt, nämlich Lebensmittelverschwendung. Was ist falsch an krummen Gurken? Wer selber gärtnert, der kennt das ja. Die Gurke ist vielleicht nicht ganz so lang, dafür zu dick geraten oder sie ist doch ein bisschen krumm oder die Erdbeere hat irgendwo eine Stelle und die Tomate ist irgendwo braun und nicht ganz so perfekt. Also wer selber gärtnert, hat meist da ja gar kein Problem mit. Aber wenn wir in den Supermarkt gehen und dann Gemüse kaufen, dann nehmen wir ja nur das Schönste. Die Avocado muss genau die richtige Festigkeit haben, der Apfel darf nicht angedetscht sein. Naja, und so kommt es, dass einfach unfassbar viel Lebensmittel am Ende dann doch weggeworfen werden müssen oder gar nicht erst in den Handel gelangen. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Folge von 63 Hektar geht es eben darum, wie man diese Lebensmittelverschwendung auch ein bisschen vermeiden kann und welche Rolle auch der Verbraucher und die Verbraucherin dabei spielen können. Findet ihr auch in der ARD Audiothek.
So, das war's dann aber wirklich für heute. Ralf Alter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Sagen Tschüss für heute und darf ich wieder?
Natürlich, Ralf. Niemand kann es so schön wie du.
Okay, ich versuch's mal. Also, dann wünschen wir euch am Ende wieder viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.